Ja, ich möchte eigentlich gerne mit einer kleinen Umfrage beginnen, das ja um das Thema künstliche Intelligenz geht. Wir werden da nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen, was heißt Intelligenz und was heißt künstlich. Aber mich würde jetzt erstmal so ein kleines Meinungsbild interessieren von Ihnen. Was verstehen Sie unter Intelligenz? Einfach mal, ohne lange zu überlegen. Was verstehen Sie unter Intelligenz? Klugheit? Okay, ich sammle einfach nur, wird nicht bewertet.
Aus Fehlern lernen.
Bitte?
Aus Fehlern lernen.
Aus Fehlern lernen, okay.
Einsichtsvermögen in einen Sachverhalt.
Einsichtsvermögen in ein Sachverhalt, okay.
Einen messbaren IQ.
Einen messbaren IQ,
okay.
Die Möglichkeit, denken zu können. Danke. Da gab es einen Mann, der fuhr in einem Zug und gegenüber saß ein anderer Mann und der aß Apfelkerne. Und der Mann in dem Zug guckte dem zu beim Apfelkernessen. Und irgendwann sagte er, hören Sie mal, ich sehe Sie hier Apfelkerne essen, warum essen Sie eigentlich Apfelkerne? Und da sagte der Mann, das macht intelligent. Ah, dachte der Mann, das ist ja interessant. Und dann guckte ihn noch ein bisschen weiter zu und nach ein paar Minuten sagte er zu ihm, darf ich auch ein paar Apfelkerne haben? Sagte er, ja gerne, kostet 5 €. Okay, sagte der Mann, das muss ich investieren, gab dem 5 €, er bekam die Apfelkerne und jetzt fing er an, Apfelkerne zu essen. Und nach wieder ein paar Minuten dachte der Mann, also jetzt habe ich dem für die Apfelkerne 5 € gegeben, da hätte ich ja 2 Kilo Äpfel für bekommen. Sagte dem Mann, sagen Sie mal, Sie haben mir die Apfelkerne für 5 € verkauft, da hätte ich ja 2 Kilo für bekommen. Sagt der Mann, sehen Sie, es wirkt schon. Okay, also so ist das mit der Intelligenz. ODEM oder KI, der Geist, der uns verständig macht. Ich möchte beginnen mit ein paar provokanten Zitaten von den Leuten, die in der künstlichen Intelligenz, in der Zukunftsforschung führend sind. Der wohl einer der wichtigsten Leute auf dem Gebiet, Ray Kurzweil, ist der Chief Engineer von Google, hat viele amerikanischen Präsidenten beraten, gehört zu den 20 wichtigsten Persönlichkeiten der Welt, von Forbes mehrere Male gewählt worden. Und er sagt, meinen Modellen zufolge wird nicht biologische Intelligenz, also jetzt konkretisiert sich das künstliche Intelligenz schon, also nicht biologische Intelligenz, gegen Ende dieses Jahrhunderts fähig sein, Billionen von menschlichen Gehirnen und sehr realistische Umgebungen zu simulieren. Die Serverkapazitäten werden so groß sein, dass man das ganze Universum auf dem Server laufen lässt. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Nehmen Sie es einfach mal so hin. Es ist einfach zunächst mal vielleicht für den einen oder anderen schwer zu glauben. Ja? Ich glaube, dass wir die menschliche Intelligenz erweitern werden, indem wir uns mit der nicht-biologischen Intelligenz vermischen. Also es laufen schon Versuche, wo Menschen Implantate ins Gehirn bekommen und sich von dort aus quasi ihre Gehirnkapazität erweitern lassen. Noch ein Zitat. Nur mit gesundem Menschenverstand können wir fragen, warum die Gesetze und Konstanten des Universums so perfekt ausgearbeitet scheinen, dass sie die Evolution von Wesen wie den Menschen erlauben. Und das sagt ein nichtgläubiger Mensch. Ein nichtgläubiger Mensch kommt aufgrund seiner wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Ergebnis, da unten sagt es, nur leicht veränderte Werte der verschiedenen Konstanten hätten zu einem Weltraum mit viel umherschwirrender Materie, aber ohne wachsende Komplexität geführt. Das heißt, er deutet damit an, dass eine höhere Intelligenz hinter dem Ganzen stehen muss, dass man also aufgrund von rationalen wissenschaftlichen Argumenten eigentlich zwingend zu dem Ergebnis kommt, dass das ganze Universum und der Mensch durch Zufall nicht entstanden sein kann, sondern dass sich dahinter ein intelligenter Geist verbergen muss, der das Ganze in Gang gesetzt hat, sodass der Mensch, so wie er jetzt ist, leben kann. Sie müssen sich ja vorstellen, wir sehen das ja an der Klimaerwärmung, nur 2-3 Temperaturgrade Unterschied und Ihre Haut verbrennt. Die Augen können nicht mehr sehen, die Ohren können nicht mehr hören. Das ganze Universum ist perfekt aufeinander abgestimmt. Dann gibt es einen zweiten sehr interessanten Zeitgenossen, der früher bei Google war, der heißt Anthony Lewandowski, der ist unter anderem Erfinder des autonomen Fahrens. Autonomes Fahren haben Sie schon mal gehört. Das sind die Autos, die dann ohne Personen durch die Gegend fahren. In Kalifornien ist das schon Tagesbild. Wenn Sie in Kalifornien im Silicon Valley sind, sehen Sie an jeder Ecke Autos, wo niemand drin sitzt, wo niemand fährt. Also kein Mensch fährt. Der Server fährt. Und ich übersetze das jetzt. There are many ways people think of God and thousands of flavors of Christianity, Judaism and Islam. Also da gibt es viele Menschen, die über Gott nachdenken. Und es gibt viele Schattierungen von Christsein, Judaism und Islam. Aber sie gucken alle auf etwas, was nicht messbar ist und was sie nicht kontrollieren können. Und jetzt sagt er, jetzt ist es anders. Es wird anders in Zukunft. In Zukunft wird nämlich die künstliche Intelligenz unser Gott. Und er hat tatsächlich eine Kirche gegründet für die künstliche Intelligenz in Kalifornien. Auf solche Ideen kommen Spitzenwissenschaftler. Der Mann hat für Google entwickelt, war einer der Top-Wissenschaftler. Und jetzt will er eine Kirche gründen, in dem die Leute die künstliche Intelligenz anbeten. Mit einer Bibel, die verfasst wird und dass die Menschen, er geht davon aus, er sagt, wenn die künstliche Intelligenz intelligenter ist als der Mensch, dann wird sie zu einem Gott und dann müssen wir sie anbeten. Dann tun wir gut daran, sie anzubeten, weil sie ja bessere Entscheidungen für uns trifft, als wir sie selber treffen können. Das nur am Anfang ein paar provokante Thesen. Das ist sozusagen meine Vorgehensweise. Ich muss ja eine Stunde lang jetzt gegen Ihren Hunger ankämpfen. Und das ist natürlich schwierig, ja. Aber Sie kriegen jetzt ein bisschen, Sie kriegen jetzt geistliche Nahrung. Sie müssen jetzt, ich hoffe, dass wir es schaffen können, dass wir das Geistliche im Menschen so aktivieren, dass sie eigentlich schon satt sind und das Buffet gar nicht mehr brauchen nachher. Okay, also das ist die Gliederung. Eine Stunde lang dauert das Ganze, hat Dirk mir gesagt. Und das ist ein strammes Programm, was wir heute Abend haben. Ich hoffe, ich kann Ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Ich gehe folgendermaßen vor. Welches Menschenbild leitet uns als Christen und was verstehen wir unter Intelligenz? Okay, erster Punkt. Was ist künstliche Intelligenz heute und wie beeinflusst das ihr zugrunde liegende Weltbild unsere Wahrnehmung? Dann der letzte Teil. Sind wir zu Intelligenz berufen? Zu welcher Intelligenz sind wir berufen? Wie können wir Intelligenz christlich herleiten und dafür sorgen, dass Fortschritt den Menschen dient und wir die Erde intelligent gestalten, so dass die Menschen darauf leben können nach Gottes Wille und in Gottes Ordnung? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der erste Bericht über den Geist Gottes. Und wenn man ins Hebräische, in die Übersetzung, in die biblischen Übersetzungen hineingeht, dann kann man schon ein Stück weit daraus herleiten, dass mit Geist Gottes die Intelligenz gemeint ist, die alles ins Werden gebracht hat, die alles erschaffen hat. Und bevor Gott aktiv wurde, war nichts da. Es heißt hier, er schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also sonst war nichts da. So, dann kommt der nächste Schritt. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wie wurde der Mensch lebendig? Im Grunde hat Gott in zwei Schritten erschaffen. Erstmal hat er die Elemente genommen, also den Staub, die Elemente, die zuvor erschaffen waren. Und die hat er zusammengefügt zu einem Körper. Das war der erste Schritt. Das ist wie wenn ein Bildhauer eine Skulptur macht und aus Ton einen Körper formt. Der ist tot. Das ist ein Körper, der sieht hoffentlich so aus, wie ihn der Künstler beabsichtigt hat. Aber er ist tot, er ist nicht lebendig. Und so müssen wir uns das vorstellen, aufgrund des biblischen Berichtes. Am Anfang stand eben diese Erschaffung des Körpers, aber lebendig wurde er dadurch, dass Gott ihm seinen Atem einhauchte. Was heißt das denn, dass Gott ihm den Atem einhauchte? Er wurde eine lebendige Seele. Im Hebräischen heißt Nefesh die Seele und das bedeutet im Hebräischen, das Hebräische hat meistens viel mehr Bedeutungen, ein Wort, als das im Deutschen oder im Englischen der Fall ist. Es ist immer mehr kontextbezogen, deswegen gehen wir hier ein bisschen in die Breite. Also Nefesh ist die Seele und der Atem, Hauch Gottes, ist das, was den Menschen zu einer ewig lebenden Seele werden lässt. Und das ist jetzt auch wieder wichtig, dass Gott, als er den Menschen schuf, davon ausging, dass der Mensch ewig lebt. Das ist der paradiesische Zustand. Der Tod war kein Thema. Wenn also die Bibel von Leben spricht, das Alte Testament, vor dem Sündenfall, dann spricht sie immer von einem Leben, das dem Menschen von Gott eingehaucht war, das nicht endet, das ewig ist. Das ist in der Einheit mit Gott ewig der Mensch lebt. Okay, Odem, Wind, Atem, Luft, Geist, einatmen, ausatmen. Also einatmen und ausatmen ist die Verbindung zwischen außen und innen. Das ist auch die Verbindung, die wir haben mit der Schöpfung. Und im Grunde atmet Gott uns sein Leben ein, seinen Geist, seinen Odem. Und er spiegelt sich in uns, so heißt es in dem hebräischen Kontext. Er sagt ja auch später, er schafft uns zu seinem Ebenbild. Er spiegelt sich in uns. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Hier ist der biblische Text. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie. Und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar, herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Herrscht heißt nicht, das ist alles noch vor dem Sündenfall, herrschen heißt nicht sozusagen damit tun, was man will, sondern das ist noch aus der Einheit mit Gott herausgesprochen, dass ich eins bin mit seinen Ordnungen und seine Ordnungen so kenne, dass ich in der Schöpfung lebe, so wie er sie geschaffen, wie er sie beabsichtigt hat. Und wir hören, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Bei dem anderen, was er geschaffen hat, da steht überall nur gut. Aber am sechsten Tag, nachdem er den Menschen geschaffen hat, steht interessanterweise sehr gut. Also Gott war sich ganz sicher, dass er dabei keinen Fehler gemacht hat. Und dass er ihn genau den Menschen so geschaffen hatte, wie er ihn wollte. Dann kam aber ein Bruch. Der Mensch, und wir kennen die Geschichte aus dem Paradies von Adam und Eva, die Eva geht zu dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, nimmt den Apfel. Und es heißt hier, weil er klug zu machen schien. Die Schlange versucht die Eva und mit der Klugheit also mit dem Wissen, mit der Intelligenz, lockt sie ihn, dass der Mensch versucht wurde, intelligenter sich fühlen zu wollen als Gott. Das redet ihm die Schlange ein. Und dann werden sie gewahr, dass sie nackt waren. Und dieses Nackt, das bedeutet eigentlich, dass sie ihre Unschuld verloren haben. Ihre Unschuld zu verlieren, die Unschuld zu verlieren, heißt im Prinzip wie eine Jungfrau, die ihre Unschuld verliert, dass man sozusagen das verliert, für das man eigentlich vorgesehen war. Also wir waren alleine für Gott vorgesehen, so wie eine Jungfrau alleine für ihren Mann vorgesehen ist. Und dass man diese Unschuld verliert, weil man ein anderes Bild neben sich stellt, was nicht dem Ebenbild Gottes entspricht. Das heißt, im Grunde genommen hat mit diesem Moment der Dualismus begonnen. Denn die Menschen haben damals im Paradies nur eine Wahrheit gekannt. Sie waren eins mit Gott. Sie haben sich nicht gefragt, soll ich das tun oder soll ich das tun? So wie wir uns manchmal fragen, soll ich meinem Trieb nachgehen, soll ich jetzt essen oder soll ich dem anderen helfen oder dienen? Wir sind immer ein bisschen gespalten, weil der Körper, also die eine Seite unseres menschlichen Daseins, unseres irdischen Menschen, verlangt von uns, der Körper verlangt von uns Essen, Trinken, Sex, alles, was damit zu tun hat. Die andere Seite, die Seele, sehnt sich nach Gott, nach Hingabe, nach Leidenschaft, nach Selbstlosigkeit. Und in diesem Zwiespalt sind wir gefangen, weil wir aus der Einheit des Ebenbildes mit Gott herausgefallen sind. Nachvollziehbar? Immer noch, sind Sie noch bei mir? Okay. So, jetzt kommt die Folge daraus, ist, die Frau gebärt mit Mühen ihre Kinder, also unter Schmerzen wird neues Leben gezeugt. Und der Mann wird verflucht, der Acker wird verflucht und der Mann kann nur noch mit Mühsal sich ernähren, ein Leben lang. Also die Folge, dass der Mensch aus der Einheit mit Gott herausfällt, ist, der Mensch muss selber dafür sorgen, dass Leben entsteht. Also er muss sich selber sozusagen vervielfältigen. Er muss selber gebären. Ja? Und er muss selber arbeiten. Er wird nicht mehr von Gott versorgt. Der Acker wendet sich gegen ihn. Also die ganze Schöpfung lehnt sich auf, weil sie weiß, jetzt geht der Mensch mit uns um, entgegen dem Willen Gottes. Und der Acker wehrt sich. Also die Fruchtbarkeit von Ackern, ne? Also es regnet, es gibt Unwetter, es passieren alle möglichen Sachen. Und die Geschichte der Menschheit beginnt jetzt eigentlich, sich mit dieser Mühsal zu beschäftigen. Nämlich dagegen anzukämpfen, dass der Acker keine Frucht bringt. Ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Essen, ich habe nicht genug Trinken, ich baue mir Häuser, um mich zu schützen. Also im Grunde startet hier die Kulturgeschichte der Menschheit und zwar dadurch verursacht, dass sie aus der Einheit mit Gott herausgefallen sind. Und jetzt müssen sie selber sehen, wie sie ein eigenes Bild von sich aufrichten und wie sie die Schöpfung so benutzen, dass sie darin leben können, ohne Gott. Okay? Der nächste Punkt war, dass der Kain und der Abel, also die nächste Folge dieses Lebens außerhalb der Ebenbildlichkeit, ich habe hier oben immer die Überschriften noch darüber gesetzt, damit wir eine Orientierung haben. Also erst haben wir in der Einheit mit Gott gelebt, jetzt leben wir außerhalb der Ebenbildlichkeit. Und was bewirkt die? Wir haben Schmerzen, wir müssen uns gegen die Unbilden der Schöpfung, der Witterung, alles dem, was wir brauchen, um unser Dasein zu fristen, wehren und müssen arbeiten unter Mühsal. Das war nicht Gottes Wille. Dazu hat der Mensch sich entschieden. Nächster Schritt, also Kain und Abel, Neid entsteht. Ich gehe nochmal zurück. Kain und Abel sind Brüder, aber der eine erschlägt den anderen, weil er neidisch ist auf das, was der andere opfert. Also er kann nicht ertragen, dass der andere etwas mehr hat als er. Es ist der Beginn des Argwohns, in dem man aufeinander schaut, weil die Ressourcen knapp sind und man darum kämpfen muss. Okay? Der nächste Schritt, den die Menschen versuchen, außerhalb der Ebenbildlichkeit Gottes zu leben, sie bauen Türme, sie bauen Babel. Sie wollen sich einen eigenen Namen machen. Sie wollen sozusagen die Gottes-Ebenbildlichkeit für sich beanspruchen. Und sie verherrlichen sich selbst, sie setzen sich selbst absolut. Und Gott sprach, sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie es sich zu tun vornehmen. Und ein Stück weit erleben wir heute in der künstlichen Intelligenz genau diesen Punkt. Es wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie es sich zu tun vornehmen. Und auch die Verwirrung der Sprache, die Gott damals verursacht hat, heben wir heute auf. Denn Sie können heute in einen Chatbot hineinsprechen, in jeder Sprache, und er übersetzt sie. Wir heben eigentlich sozusagen diesen Fluch wieder auf in der künstlichen Intelligenz, dass unsere Sprache verwirrt war. Nachvollziehbar? Sind alles sehr steile Thesen, die ich hier aufstelle. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich glaube, ich bewege mich auf solidem Grund. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, sagt Paulus im Korintherbrief. Der andere Mensch ist der Herr vom Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen. Und welcherlei der himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Okay, also wir tragen ein irdisches Bild und wir tragen ein himmlisches Bild. Wir sehnen uns eigentlich zurück nach Gott, in die Vollkommenheit mit Gott. Wir sind aber durch die Sünde ein Stück weit von Gott getrennt. Und deswegen versuchen wir, durch übermäßigen Aufwand uns selbst so in den Himmel hineinzuarbeiten, sodass eigentlich unser Körper in seinen normalen Funktionen und Bedürfnissen völlig überfordert ist. Deswegen sammeln reiche Leute immer mehr Reichtum an, als sie eigentlich brauchen. Wir alle meinen, viel mehr materiellen Reichtum zu brauchen, als wir ihn eigentlich benötigen, weil wir getrieben sind von einer Sehnsucht, die aber eigentlich nur durch Gott erfüllt werden kann. Also nur durch das himmlische Bild, wenn wir dem entsprechen, erfüllt werden kann. Das wird noch weiter im Korintherbrief detailliert. Der seelische Mensch aber nimmt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes an. Also dieser irdische, gesinnte Mensch ist nicht in der Lage, diese Verbindung zu Gott wiederherzustellen, weil die Sünde dazwischen steht. Wir sind getrennt. Deswegen muss später der zweite Adam kommen, Christus, der diese Trennung wieder auflöst. Sie sind ihm sogar eine Torheit. Er kann sie nicht erkennen, da sie nur geistlich erforscht werden können. Also ohne die göttliche Intelligenz, also ohne Gott, können wir im Grunde genommen kein Bild, kein stimmiges Bild von uns ableiten. Und so geht es auch dem Herrn Kurzweil von Google. Er stößt an die Grenze, wo er sagt, eigentlich kann ich mir die Komplexität des ganzen Universums nur dadurch erklären, dass es einen Gott gibt. Da er aber nicht bereit ist, an Gott zu glauben und mit diesem Gott in Kontakt zu treten, bleibt er eigentlich vor dieser Mauer stehen. Und das ist genau die Mauer, die Paulus hier beschreibt. Der geistlich gesinnte Mensch erforscht zwar alles, er selbst aber wird von keinem seelisch Gesinnten erforscht. Also der seelisch Gesinnte schafft diesen Sprung nicht aus der Immanenz in die Transzendenz. Und daraus, aus diesem Kampf, hat sich die Weltkultur entwickelt. Das heißt, die Weltkulturen, alle Nationen, alle Völker, alle Traditionen haben eigentlich damit zu tun, dass man sich an diesem Punkt abarbeitet. Jeder in seiner kulturell anders geprägten Art und Weise. Und Kult kommt ja von Kultus, also es kommt von Anbetung. Kultur heißt, wen bete ich an? Welche Werte sind mir wichtig? Was halte ich für intelligent? Könnte man sagen, ist eine Kultur. Je nachdem, was ich für intelligent halte, so wird die Kultur geprägt sein. Wir machen heute IQ-Tests und danach entscheiden wir, ob die Kinder auf die eine oder auf die andere Schule gehen. Und die Insignien, die Kriterien, also die Zeichen dieser Kulturen, sind die des vergleichenden Schauens. Also zum Beispiel das, was wir bei Kain und Abel sehen. Der Kain vergleicht sich mit dem Abel und denkt, oh, der wird von Gott mehr gesehen und tötet ihn. Und wir leben in einem kapitalistischen System, was auch auf Wettbewerb und Konkurrenz basiert. Man könnte auch sagen, das ist auch eine Kulturpraktik der Scham, der List, der Täuschung. Man versucht, seinen Wettbewerber auszuschalten. Man kann auch sagen, das führt ihr zu immer besseren Produkten und immer höherer Qualität. Aber die Motivation ist, den anderen auszuschalten. Das ist der Impuls. Okay, die Kultur der Vervollkommnung, schöner, besser, höher, die Kultur der Vermeidung von Schmerzen, das ist die Medizin, die daraus entstanden ist. Wir versuchen heute sozusagen die Schmerzen zu vermeiden, die Folge der Sünde waren und sind. Und wir versuchen, die Wahrheit zu relativieren. Das heißt, wir sagen, es gibt viele Wahrheiten. Man kann viele Standpunkte einnehmen und alles ist irgendwie interessant. Aber nichts ist wahr. Und das ist eine große Versuchung auch in der KI. Ich kann Simulationen über die Server laufen lassen unter verschiedensten Annahmen. Ich kann unterstellen, dass es ein diktatorisches Regime gibt wie in China. Ich kann unterstellen, dass es eine Demokratie gibt. Und je nachdem, was ich für Axiome oder für Hypothesen für die Simulation formuliere, kommt etwas Unterschiedliches raus, weil die Welt anders bewertet wird. Unter diesen unterschiedlichen Annahmen. Nachvollziehbar? Wir gehen weiter. Das war aber nicht das Ende der Geschichte zwischen Gott und den Menschen, dass Gott gesagt hat, okay, Pech gehabt, ihr habt euch von meinem Ebenbild getrennt und jetzt müsst ihr sehen, wie ihr klarkommt. Sondern wir sehen im Alten Testament, dass dieser liebende Gott versucht, seinem Volk Israel nachzugehen, durch die Wüste zu gehen, hinter ihm herzugehen, ihm eine Wolke zu schicken, ihm eine Feuersäule zu schicken, ihm Manna zu schicken. Das heißt, Gott sieht uns, wie wir in unseren Kulturen auf unterschiedlichen Weisen nach ihm suchen, aber daran scheitern, weil wir in diesem Irdischen verhaftet sind. In diesem falschen Bild von ihm, dass wir diejenigen sind, die die Welt erklären und nicht uns in der Erklärung der Welt an Gott wenden. Aber Gott geht uns nach. Gott geht uns nach durch die Wüste. Gott geht uns nach und will uns ins gelobte Land führen. Das heißt, er möchte diesen Zustand nicht für immer und ewig aufrechterhalten, weil er ein liebender Gott ist. Und weil sein Motiv, uns zu erschaffen, die ewige Einheit und Gemeinschaft mit ihm war. Das Leben, was er uns als Odem eingehaucht hat, war als ewiges Leben gedacht. Und das Atmen durch uns war eine Liebesbeziehung. Wir erleben das, wenn Menschen sich verliebt sind und sich küssen. Sie küssen sich auf den Mund. Das ist ungefähr das Bild, wenn Gott uns seinen Atem einhaucht. Sie sind aber widerspenstig gewesen und haben den Geist seiner Heiligkeit betrübt. Das ist die Kulturgeschichte der Menschheit. Das ist die Kulturgeschichte der Menschheit bildet sich im Volk, in dem Weg des Volkes Israel ab. Immer wieder fällt es von Gott ab, schafft sich goldene Kälber, schafft sich andere Götzen, die es verehrt. Doch ich, Christus, sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachverwalter nicht zu euch kommen. Er wird die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Also Gott kommt selbst auf die Erde, um uns zu retten. Er wird selber Mensch. Nachdem er im Alten Testament Propheten, Richter, Priester geschickt hat, Könige geschickt hat, Propheten geschickt hat, die sein Volk immer wieder errettet haben, hat er irgendwann entschieden, jetzt gehe ich selbst auf die Erde in Christus, um die Menschen ein für alle Mal aus dieser Situation zu retten und durch meinen Tod, durch mein Leben, durch meinen Tod und durch die Auferstehung einen neuen Menschen zu schaffen. Man sagt ja auch, es ist der zweite Adam. Und er geht nach seiner Auferstehung und zurückkommt der Wind, der Atem Gottes, Gottes unsichtbarer Repräsentant auf Erden, der Heilige Geist, der Parakletos, der Sachverwalter, der Geist der Wahrheit, der stellvertretend unser Leben wiederherstellt, unsere Ebenbildlichkeit wiederherstellt und der in uns lebt. Und wir sehen im Grunde genommen im Neuen Testament jetzt eine zweite Erschaffung des Menschen, denn Jesus sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nach diesen Worten hauchte er sie an. Es ist im Grunde eine zweite Erschaffung des Menschen. Gott haucht uns in Christus den neuen Menschen ein. Empfangt den Heiligen Geist. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Und nur so können wir uns die Welt erklären und nur so können wir den Acker richtig bauen, nur so können wir unsere Unternehmen richtig führen und nur so können wir die künstliche Intelligenz richtig einsetzen. Wir sollen standhaft werden durch diesen Geist am inneren Menschen. Und er erlöst uns, unsere sterbenden Körper, durch seinen in uns wohnenden Geist. Zwischenbilanz. Durch den Atem Gottes wird der Mensch eine lebendige Seele. Verführt durch den Geist der Verabsolutierung ist der Mensch nackt. Seine Scham wendet sich um, indem er sich bekleidet mit der Kultur, mit den Kulturen, also mit den Bemühungen, sich zu bekleiden, seine Scham, also den Verlust seiner Ebenbildlichkeit zu bedecken. Der Mensch lebt außerhalb der Gottesgeschöpflichkeit und sucht im Irdischen sein verlorenes Bild, Ebenbild. Die Frau wird unter Schmerzen gebären, das sind die Folgen der Selbstbestimmung. Der Mann wird unter Trübsal arbeiten. Wir alle erleben das, Dirk und ich, in unserem täglichen Leben, was das heißt, wenn wir unsere Unternehmen führen. Das ist in den seltensten Fällen mit Freude begleitet. Also ich als Investor muss sagen, dass 1 von 10 Unternehmen erfolgreich ist, in das investiert wird. Das ist der Durchschnitt für alle Investoren in Deutschland. Sie müssen eigentlich, also das ist in der Musik genauso, Sie müssen einen Hit landen, um 10 Songs, die nicht erfolgreich werden, zu finanzieren. Und so ist es auch in unserer Beteiligungsgesellschaft gewesen. Wir mussten 5, 6 Unternehmen investieren, um die Verluste von 5 Unternehmen auszugleichen durch 1, was erfolgreich war. Aber Gottes Fruchtbarkeit ist eigentlich eine andere. Die ist 100-fach und 1000-fach. Und das ist Ausdruck dieses selbst und der Selbstverabsolutierung geführten Lebens, getrennt von Gott. Der irdische Geist strebt nach Vermeidung von Schmerz und nach Überwindung des Todes. Und das sehen wir auch eben in der KI. Wir gehen jetzt gleich in die Tiefe, auch bei der KI. Wir sehen das in der KI. Das sind die Ziele, nach denen geforscht wird. Wir wollen Schmerzen vermeiden. Wir wollen die Fruchtbarkeit der Erde erhöhen. Also wir wollen mehr Ernte haben, damit wir die Menschen besser ernähren können und damit sie mehr Wohlstand, mehr materiellen Wohlstand sich aneignen können. Dafür wird KI eingesetzt, um Unternehmen effizienter zu machen, um mehr Erträge zu erwirtschaften, um mehr aus dem Acker noch herauszuholen, um bessere Düngemittel zu entwickeln und so weiter und so fort. Und in der Medizin, um Schmerz zu vermindern, zu verhindern, wird geforscht. Jetzt bei dem Coronavirus wäre es so, dass über eine künstliche Intelligenz, wenn wir 5, 6 Jahre weiter wären, dann könnte der Impfstoff innerhalb von einem Monat oder von 2 Wochen entwickelt werden. Weil man die ganzen Forschungsergebnisse, die man jetzt zusammenträgt, in Zukunft über eine KI lösen könnte. Weil eine KI kann zum Beispiel herausfinden, Proteine, die sich aus Aminosäuren zusammensetzen, die werden irgendwann dreidimensional. Dafür müssen wir aber lange forschen, um das herauszufinden, warum und an welchen Stellen die dann auf einmal dreidimensional werden und dann auf einmal einsetzbar werden für bestimmte medizinische Anwendungen. Das alles kann durch eine KI ungeheuer beschleunigt werden. Deswegen streben wir danach und wir wollen natürlich den Tod überwinden. Und Kurzweil hat das gesagt, dass wir 2045 das Altersgenom geknackt haben werden und dass wir ab da 300, 400, 500 Jahre lang leben können. Das prognostiziert er. Wir wissen natürlich, wie rückschrittlich dieser Mann ist, weil in Christus haben wir jetzt schon das ewige Leben. Ich wundere mich immer, dass die Leute so lange brauchen. Wir können sofort heute, jeder von Ihnen, der sich heute bekehrt, hat sofort ewiges Leben. So ist das aber mit der menschlichen Intelligenz. Licht ist schneller als Schall, darum wirken manche Menschen intelligent, bis sie anfangen zu sprechen. So, jetzt gehen wir mal rein, was bedeutet das denn eigentlich, die Intelligenz? Intelligenz kommt von interlegere. Und das heißt so viel inter, zwischen, legere, lesen, wie zwischen den Zeilen lesen. Okay? Das heißt, die ganze Sprache ist ja eine Abfolge von Worten und von Buchstaben und eine Zusammensetzung, die ja an sich gar keinen Sinn ergibt, wenn sie nicht in einem Kontext sich bewegt. Ja? Das heißt, ohne dass wir zwischen den Zeilen lesen würden, also ohne dass wir einen Sinnzusammenhang herstellen würden aus diesen Buchstaben und aus diesen aneinandergereihten Worten, könnten wir daraus überhaupt kein Bild und schon gar keine Entscheidungen ableiten. Okay? So. Lateinisch heißt das Intelligenz ja das Abstraktum zu Intelligenz und Intellege, dazwischen auswählen. Also das ist auch vorhin wurde es hier gesagt, ne, eine qualifizierte Wahl treffen. Ja? Einsichtsvermögen haben, Zusammenhänge, Bezüge zu erkennen, Wechselbeziehungen zu erkennen und daraus lebensfördernde Entscheidungen abzuleiten. Ressourcenschöpfendes Wirtschaften, sagt man heute. Ressourcenentfaltendes Wirtschaften und nicht ressourcenerschöpfend Wirtschaften. Dirk, kannst du das mal versuchen vorzulesen? Das geht. Das geht. Eben, das ist genau das Beispiel von dem, was ich eben gesagt habe. Wir lesen nämlich zwischen den Buchstaben und Wort. Und es muss nur der erste und der letzte Buchstabe von dem Wort stimmen und den Rest ergänzt unser Gehirn. Also jetzt fangen wir langsam an zu erkennen, was künstliche Intelligenz meint. Die versucht nämlich, das nachzubilden. Okay? Ich sage zu viel okay, ne? Jetzt gibt's verschiedene Theorien zur Intelligenz. Ich will die nur mal erwähnen. Da gibt's den Thurston, der hat diese Faktoren genannt: Merkfähigkeit, Wortflüssigkeit, Rechenfertigkeit, Auffassungsgeschwindigkeit und so weiter, Wortverständnis, schlussfolgerndes Denken. Aber die Frage ist natürlich, welches Bild habe ich vor mir, aus dem ich dann Schlüsse ziehe? Denn ich ergänze ja das, was ich nicht weiß, dadurch, dass ich ein Bild voraussetze. Ja? Also wenn ich kein Bild voraussetze, dann weiß ich auch nicht, womit ich das, was ich nicht weiß, überbrücken kann. Weil es gibt immer Missing Links, es gibt immer Dinge, die ich nicht weiß. Deswegen hängt alles menschliche Denken immer davon ab, welches Bild ich habe. Das merken Sie auch bei Ihren Kindern. Wenn mein Sohn zu mir kommt und ich kein Bild von ihm hätte, dass er sich über die 30 Jahre, die er jetzt lebt, mir in einem bestimmten Charakterbild gezeigt hat, ja, dann würde ich einzelne Handlungen von ihm sehr leicht falsch interpretieren. Ich interpretiere aber Dinge, die er meint, manchmal richtig, weil ich ihn schon so lang kenne und ein Bild von ihm habe, das jetzt durch diese eine Handlung zwar vielleicht nicht bei mir bestätigt wird, wo ich aber sagen kann, weil ich ihn so gut kenne, deswegen lege ich diese Äußerung anders aus, und zwar nach dem Bild, das ich von ihm habe. Und so ist es auch mit unserem Weltbild, wenn ich ein Bild habe, dass Gott die Welt erschaffen hat und Gott ein liebender Gott ist und Gott jeden Menschen liebt, dann liebe ich jeden Menschen, der mir böse begegnet, in diese Gottesliebe hinein. Wenn ich aber der Meinung bin, dass die Welt aus reinem Zufall entstanden ist und nur, weil sich die Stärkeren gegen die Schwächeren durchsetzen, deswegen habe ich den Status, den ich habe, dann interpretiere ich das Verhalten aggressiv und reagiere mit Aggression. Kann man es nachvollziehen? So, es gibt noch weitere Ausprägungen der Intelligenz. Die Frau Professor Kuhnhoff aus Darmstadt hat diese Kriterien genannt: logisch-mathematische Intelligenz, linguistische Intelligenz, musikalische Intelligenz. Also je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, sagt man, gibt es eine unterschiedliche Begabung in diesen Bereichen, eine besondere Qualität zu entwickeln, sage ich mal so. Okay? Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat unterschiedliche Gaben und deswegen ist es sehr schwierig, einen allgemeinen Intelligenzbegriff über die Menschen zu legen. Man kann aber auch mit anderen Worten sagen, was Intelligenz wirklich ist, darüber sind sich die Menschen höchst unklar. Und das verändert sich innerhalb der Zeit und auch innerhalb der Kultur. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir uns auf Gott beziehen in der Frage, was machen wir zum Maßstab unserer Entscheidungen und unseres Handelns und unseres Lebens. Wir gehen weiter, wenn das hier weitergeht. Das geht aber jetzt gerade nicht weiter. Kommen Sie noch mit? Ja? Okay. So. Wir gehen jetzt weiter. Also jetzt haben wir erst gefragt, was verstehen wir unter Intelligenz? Jetzt fragen wir, was verstehen wir unter künstlicher Intelligenz? Also Intelligenz haben wir jetzt ein bisschen aufgeklärt, was das ist. Und was ist denn jetzt an der Intelligenz künstlich? Ja, an der Intelligenz ist das künstlich, wenn die Entscheidungsgrundlagen nicht vom Menschen wahrgenommen, also wenn das Bild nicht vom Menschen wahrgenommen wird und daraus die Entscheidung, der Mensch daraus die Entscheidung, sondern wenn das Bild durch eine Maschine erzeugt wird Und anschließend die Menschen und auch die Maschinen aus dem durch die Maschine erzeugten Bild ihre Entscheidungen ableiten. Okay? Aber jetzt müssen wir natürlich einen Schritt weitergehen. Was hat denn die Maschine, was erzeugt die denn für ein Bild? Die Maschine geht durchs Internet, die geht durch medizinische Gutachten, was auch immer, durch medizinische Berichte, die geht durch ihre Bewegungsprofile, wo sie einkaufen und so weiter. Die geht wandert durch alle Server, durch alle Kulturen. Also talk to Google Books, wenn Sie da reinsprechen, dann kriegen Sie eine Antwort von 125.000 Büchern. Das kann man jetzt machen. Also man kann da reinsprechen, irgendwas, was man gerne wissen möchte. Und dann geht der innerhalb von einer Sekunde, sucht der durch 125.000 Bücher und gibt eine Antwort. Aber die 125.000 Bücher sind natürlich durch Menschen geschrieben worden. Das heißt, die Maschine macht eigentlich nichts anderes, als durch die ganze Weltgeschichte und Geschichte der Menschheit und der Wissenschaft zu recherchieren und dann zu sagen, das ist die Antwort auf deine Frage. Nachvollziehbar? Das heißt, eigentlich macht die Maschine nichts anderes, als unser sündiges Verhalten zu reproduzieren. Denn das, wonach sie sucht auf den Servern, das ist ja unser Verhalten. Das sind ja unsere Entscheidungen, was wir einkaufen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben und so weiter und so fort. Das weiß die Maschine alles in Zukunft. In China wissen das die Maschinen schon von fast jedem. Wir gehen da nachher noch kurz drauf ein. Aber unter KI verstehen wir quasi die vierte industrielle Revolution, nennt man das. Die erste industrielle Revolution war die Mechanisierung, die zweite war dann die Erfindung des Fließbandes. Also die Menschen haben immer mehr versucht, die Mühsal ihres auf dem Acker tätig zu sein, durch Maschinen sich abnehmen zu lassen. Also Mechanisierung, dann Fließband, dann Computer, Automatisierung und jetzt kommen die Server, die Cyber-Physical, die Roboter ins Spiel. Und wir bilden also die Maschinen immer mehr dem Menschen nach, dem Menschen gleich, erstmal in den Bewegungen, indem wir ihm schwere Tätigkeiten abgenommen haben. Das war der erste Schritt, ja, dass wir den Flug entwickelt haben, damit der Acker besser bearbeitet werden konnte und so weiter und so fort. Sie können sich das vorstellen. Ne? Ich versuche das nur anzureißen, damit da einfach ein Bild entsteht. Ja? Und auch ein Bild von der Kontinuität, dass das immer der gleiche Gesichtspunkt, das gleiche Motiv war, warum Menschen Erfindungen gemacht haben, nämlich sich von der Mühsal des Ackers Schmerzen zu vermeiden, Missernten zu vermeiden und so weiter. Deswegen wurden auch Kriege geführt. So. Und jetzt kommen wir an einen nächsten Punkt. Jetzt wird die Maschine so zum Menschen, so kommt dem Menschen so nah, dass wir uns fragen müssen, was bleibt denn dann eigentlich vom Menschen übrig? Wenn jetzt uns die Maschine alles abnimmt, die nimmt uns das Denken ab, die nimmt uns das Einkaufen ab. Also heute gibt es ja Kühlschränke, da sind Kameras drin und die Kamera sieht, wenn keine Milch mehr da ist oder das Bier nicht mehr da ist und die gibt automatisch eine Bestellung und dann kriegen sie ihren Kühlschrank wieder gefüllt. In New York gibt es Apartments, wo gar keine Küchen mehr drin sind. Da ist nur noch ein Kühlschrank drin und da sind Kameras drin und immer wenn sie abends nach Hause kommen, ist alles das drin, was sie haben möchten. So, und wenn das jetzt immer weitergeht und dann auf einmal der Mensch gar nichts mehr tun muss, weil ihm alles abgenommen wird, dann wird er ja auf einmal wieder ganz neu mit seinem Ebenbild konfrontiert, weil dann muss er sich fragen, ja, was soll ich denn dann bitte noch den lieben langen Tag machen? Also was ist denn der Sinn meines Lebens, wenn mir die Mühsal, die Schmerzen und auch die Angst vor dem Tod genommen ist, weil ich ewig leben kann? Also biologisch so lange am Leben gehalten, immer wieder mit Ersatzteilen, Organen versorgt werde. Was soll ich denn da noch machen? So geht es vielen Leuten, die pensioniert werden. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und auf einmal kriegen sie nur noch Geld aufs Konto und dürfen nicht mehr arbeiten. Und dann fragen sie sich auf einmal, was ist denn jetzt der Sinn meines Lebens? Soll ich jetzt nur noch auf der AIDA in der Sonne liegen? Es ist interessant, dass jetzt auf einmal die KI, also die künstliche, durch uns selbst erschaffene Intelligenz, uns gegenübertritt und sagt, mein lieber Mensch, was willst du denn dann eigentlich noch auf der Welt? Das sagt auch der Ray Kurzweile oder der Lewandowski, der diese Kirche gründen will, der sagt dann, in Zukunft entscheidet die KI, welche Menschen noch auf die Welt kommen. Mit welchem Genom, mit welcher DNA, das wird alles, ob sie Männer oder Frauen sind, und so weiter, das können wir alles genetisch manipulieren. Und die KI bringt nur noch die Menschen auf der Welt, mit denen sie irgendwie Spaß hat. Warum auch immer, so wie wir mit den Hunden, mit Tieren, mit Haustieren. Und auf einmal wird der Mensch zu einem nützlichen Haustier für die Roboter, die viel intelligenter sind, die sagen, oh, guck mal, ist der niedlich. Das ist ein reales Szenario, über die die Zukunftsforscher in Silicon Valley täglich sprechen. So, jetzt muss man ein bisschen auf die Zeit drücken. So kann das passieren, ne? Sobald es intelligente Autos gibt, wird mich Claudia verlassen, wird mich meine Frau entlassen. Verlassen. Ja, so kann das passieren. Also was ist das? Was versteht man unter dieser KI? Also die KI bildet eigentlich nur den Menschen nach. Das ist das menschliche Gehirn mit den Lappen da, ne? Der vordere Lappen und so weiter. Ich gehe jetzt mal in die nächste Folie, weil da habe ich es in Deutsch erklärt. Also eigentlich bildet die den ganzen Menschen nach, die KI. Ja? Spracherkennung, also Menschen können sprechen, die KI lernt Sprache zu erkennen. Ja? Dann lernt sie aber, Menschen können Sprache verarbeiten, also sie können Bezüge herstellen, Sinnzusammenhänge herstellen. Okay, Sprachverarbeitung. Computer Vision, Menschen können sehen. Also sieht die Kamera und lernt das, was wir sehen, und gibt entsprechende Informationen an die Sprache. Und wenn es ein bestimmtes Objekt erkennt, dann sagt es Weinflasche. Ja? Scannt die ab und dann sagt es Weinflasche oder Auto. Und das geht ja heute so weit, dass die Gesichtserkennung in China so weit ist, dass die sagen Dirk Appel. Läuft gerade in Frankfurt auf der Zeil in den H&M-Markt. Und hat sich 3 Unterhosen gekauft. Ja? Und sie brauchen ihn noch nicht mal zu sehen, weil die Bewegungserkennung erkennt ihn schon am Gang. Sie müssen sein Gesicht nicht erkennen. Der kann mit der Kapuze laufen. Aber der Gang, es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der so geht wie Dirk Appel. Und das weiß die KI, weil sie so fein unterscheiden kann. Okay? Also, ist klar, das Bild, ne? Also die macht nichts anderes, als den Menschen zu kopieren, und zwar nach dem Bild, was der Mensch von sich selbst hat. Das ist nicht das Bild, was Gott von uns hat, aber das, was der Mensch von sich hat. Das ist der geistliche Bezug. Ne? So, und sie reproduziert dann eigentlich die Welt, die wir auch als Menschen wahrnehmen. Und sie stellt sie uns vor und sagt, und wir sagen, ja, so sehen wir das auch. Nur, dass wir jetzt mit der Google-Brille schon um die nächste Hausecke gucken können, bevor wir überhaupt mit unseren physischen Augen in der Lage sind, um diese Hausecke herumzugucken. Das heißt, jetzt fangen wir an, unsere natürliche Sehweise zu ergänzen. Also jetzt kommen die Elektroden an den Kopf und alles Mögliche, die Sender ins Gehirn und alles, damit wir unser Bewusstsein erweitern. Dass wir durch Wände gucken können, dass wir um die Ecke rumgucken können, dass wir schneller reagieren können. Das macht ja das autonome Fahren auch schon, ne? Das erkennt schneller, wenn jemand vors Auto springt, als der Mensch. Ja? Und dann sagen wir irgendwann, okay, wenn die das besser können, dann setzen wir uns auf die Rückbank und lesen Zeitung, wenn es die da noch gibt. Okay? Weil es ist nachgewiesen, dass dadurch weniger Unfälle passieren. Deswegen sagen wir, es ist sicherer. Also gebe ich meine autonome Entscheidung, mich selber von A nach B zu bewegen, gebe ich auf. Ich gebe auch vielleicht auf zu lesen, weil ich kriege ja alles vorgelesen. Ich gebe vielleicht auch zu gehen, weil das ist anstrengend, das macht meine Knochen kaputt. Ich lasse mich rumfahren. Also in 20, 25 Jahren, wir leben in einem Haus im 5. Stock, ohne Aufzug, Altbau. Ich habe mit meinem Arzt neulich gesprochen, habe gesagt, wir sind dabei, uns nach einer anderen Wohnung umzugucken, weil in 10 Jahren kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr hoch. Und da hat er gesagt, kein Problem, in 10 Jahren trägt sie einen Roboter hoch. Brauchen Sie keine Aufzüge mehr. Haben Sie einen Pflegeroboter, der trägt Sie hoch. Okay. Wie lange habe ich denn noch, Dirk? 15 Minuten, okay. Wir müssen einen Gang zulegen. Also, ist klar, ne? Wir bauen den Menschen nach. Das nennt sich Computer Science, Artificial Intelligence, Cyber Physical Systems. Und die werden jetzt auch noch, bisher haben wir ja nur mechanische Sachen, also im ersten Schritt haben wir nur Mechanik nachgebaut, Roboter. Ne? Jetzt fangen wir an, Gehirn nachzubauen. Das nennt man neuronale Netzwerke, werden nachgebaut, die selber Synapsen bilden durch Lernen, wie das menschliche Gehirn, okay? Die auf einmal Muster erkennen in dem, was sie sehen, und Bezüge herstellen und daraus Entscheidungen ableiten, ja? Es gibt eine App, die sagt mir morgens schon, welchen Mut ich habe, also in welcher Stimmung ich bin, weil wenn ich nachts das Armband trage, dann misst die meine Körperfunktion, Hautwiderstand und alles Mögliche und sagt mir morgens schlechte Laune. Und dann sage ich, ja, stimmt. Und dann sagt er, du trinkst doch immer, wenn du schlechte Laune hast, einen Cappuccino. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, ja, um die nächste Ecke ist einer, der macht guten Cappuccino. Und ich stehe auf und gehe dahin und trinke den Cappuccino. Okay, das passiert schon. So. Also das ist das ganze Thema KI. Handeln, Lernen, Wahrnehmung. Und das untergliedert sich in die Bereiche, die ich jetzt eben schon vorgeführt habe. Robotik, tiefgehendes Lernen, maschinelles, verstärktes Lernen, verstärkendes Lernen. Das, bei verstärkendem Lernen werden noch bestimmte Anreize gegeben. Also wenn der Computer das eine lernt, ist wie eine Maus, die kriegt Zucker, wenn sie in die richtige Richtung geht oder in den richtigen Tunnel reinläuft, und wenn nicht, kriegt sie irgendwie was Bitteres. Ja? Und so kann man den Computer auch trainieren, dass er nur in eine bestimmte Richtung sucht, weil er nur da angefüttert wird. Und das hat wieder jetzt was mit dem Weltbild zu tun. Ich könnte jetzt zum Beispiel in die KI die komplette Bibel integrieren und könnte der KI sagen, bitte leite alle Entscheidungen aus der Bibel her und aus dem, was Christus gelehrt hat. Das könnten wir tun. Und dann würde die KI, wenn wir im Auto sitzen und autonom fahren oder wenn wir vor irgendeiner beruflichen Entscheidung stehen oder wenn wir in irgendeinem Ehekonflikt drinstehen würden und ich würde fragen, Alexa, wie soll ich denn jetzt mit der Elena umgehen? Dann würde die Bibel durchscannen, wie die 125.000 Bücher von Google, von Books, Google Books, und würde sagen, so reagieren, streicheln, ja, oder bestrafen. Aber wir fragen uns doch auch, was würde Jesus tun, oder? Wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, dann bete ich und dann gucke ich in der Bibel und versuche, den Heiligen Geist zu befragen, was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Was ist sein Wesen in mir? Was sagt mir sein Wesen, wie ich handeln soll? Und im Grunde genommen könnten wir so eine KI programmieren, und wir hätten eine Welt, die nur noch nach biblischen Prinzipien Entscheidungen trifft. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Da gibt es viele Studien zu dem Thema KI. Ich erwähne die nur, dass wenn Sie Lust haben, sich da zu vertiefen, da gibt es verschiedene von McKinsey, von Oxford University, von der OECD, vom World Economic Forum, also in Davos. Die haben einen eigenen Bereich, die sich nur mit dem Bereich Künstliche Intelligenz beschäftigen. Stelle ich Ihnen auch noch ein bisschen was zuvor. Das sind so die Bereiche, das ist 3D-Druck, das ist Nanomaterialien, Robotics, Drohnen zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das das ich kennengelernt habe durch den Hochschulinnovationspreis. Ich bin der Jury vom Hessischen Hochschulinnovationspreis. Da stellen sich jedes Jahr junge Unternehmer vor, also junge Wissenschaftler vor mit Forschungsprojekten. Und eine Truppe, die ist aus Gießen von der Universität, die haben jetzt ein fototechnisches Verfahren entwickelt, wie man Solarzellen analysieren kann. Die haben eine Kamera umgebaut, fliegen dann mit der in die Drohne eingebauten Kamera über Solarzellen, können feststellen, wie wirksam die noch sind von oben und können dann entscheiden, was mit denen zu machen ist. Oder ein anderer Wissenschaftler hat jetzt ein Verfahren entwickelt, wie Bauern in Kenia, die einen Acker bearbeiten, aus der Schweiz über Satellit Wetterprognosen genau für ihre Ackerfläche, auch wenn es nur ein Hektar ist, sich auf ihre Handys senden lassen können, sodass sie wissen, wann es regnet, mutmaßlich, sehr exakt vorausgesagt wird, wann sie aussehen, also wann ihr Saatgut am besten Frucht trägt, die auch Prognosen machen, wie sich das Wetter entwickelt und die ihnen Hinweise gibt, wie sie eigenes Saatgut ziehen können, was sie unter diesen Gesichtspunkten in ihrer Region, in ihrem Boden anpflanzen können. Man kann auch Bodenanalysen vom Satelliten aus machen. Man kann sehen, wo das Grundwasser ist, wie tief die Pflanzen in die Erde wachsen müssen, wie lange ich sie gießen muss, wie intensiv ich sie wässern muss und so weiter. Das ist jetzt nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert, weil hinter all diesen Dingen stecken interessante Entwicklungen, ja, mit denen man auch sehr viel Gutes bewirken kann. Aber die Frage ist, von welchem Geist sind sie gesteuert? So heißt ja auch der Vortrag. ODEM oder KI, der Geist, der uns verständig macht? Fragezeichen. Da gehe ich jetzt mal schneller drüber. Was noch interessant ist, Oxford sagt natürlich, das Ganze hat auch ethische Dimensionen. Also die sind zumindest jetzt schon mal so weit, dass sie das Gewicht, das da drin liegt, erkennen, ja, und sagen, dass das moralische Entscheidungen sind, die da getroffen werden von der KI, von den Maschinen in Zukunft. Und dass wir sehen müssen, wie wir sozusagen Herr der Situation bleiben. We cannot delegate those choices. Wir können diese moralischen Entscheidungen nicht delegieren an die Maschine. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Maschine herstellen, die tatsächlich in Anführungsstrichen intelligenter ist als ich und uns den Lauf der Welt aus der Hand nimmt. Wie lange habe ich noch? Darf ich noch weiter? Sind Sie noch dabei? Okay, jetzt gibt es Chancen und Risiken. In China haben wir schon ein ziemlich ätzendes Vorbild, wohin das Ganze führen kann, wenn es eben, wenn sozusagen die Möglichkeiten, die in der KI liegen, in die Hand von einem diktatorischen Regime kommen. Denn die haben ein Scoring-System. Da bekommt jeder 1.000 Punkte zugeordnet und dann gibt es Abzüge oder es wird etwas gut geschrieben auf dem Konto. Und je nachdem, wie ich mich verhalte, also wenn ich jetzt zum Beispiel Gerüchte im Internet verbreite, ja, oder betrüge oder meine alternden Eltern nicht besuche, also teilweise auch sehr gute moralische Gesichtspunkte, dann kriege ich Abzüge und wenn ich das Government Praising mache, also wenn ich die Regierung anbete, wenn ich die kommunistische Partei anbete, dann gibt es Pluspunkte. Ist klasse, ne? So. Und das ist jetzt schon so weit, dass die Leute dann daraus abgeleitet Strafen bekommen. Und zwar School Admission, also die Kinder dürfen nicht mehr bestimmte Schulen besuchen, kriegen den Zugang zu guten Schulen verweigert, dürfen nicht mehr ins Ausland reisen, dürfen nicht in Luxushotels übernachten, kriegen keine Versicherungen, Premiums in den Versicherungen mehr. Oder kriegen keinen Zugang zu Social Services, das heißt, sie landen auf der Straße, sie bekommen keine Kredite mehr für ihre Häuser oder sie bekommen keinen Zugang mehr ins Internet. Das finde ich noch die beste Lösung. Das sollte dann aber für alle gelten. So, und da können wir auch sehen, wie sich das umsetzt, nämlich im Christenverfolgungsindex ist China ein Stück nach vorne gerückt. Die waren nämlich letztes Jahr noch auf Platz 27 und jetzt sind sie schon auf Platz 23. Das heißt, die tun alles, um herauszufinden, wie die Leute denken, weil sie genau wissen, dass der christliche Glauben ihr System sprengt, weil die göttliche Intelligenz sie entlarvt. Weiter geht's. Waren die Risiken, Chancen. Das eine habe ich da oben schon genannt, ne? Der Your Emotional Health Assistant, also der emotionale Gesundheitsassistent, analysiert meine Stimmung, der Databot, der erstellt Präsentationen, der löst die Hausaufgaben, der sucht alles, was ich ihm sage, egal was. Und das ist das Talk to Books, was ich eben schon erwähnt habe, mit den 125.000 Büchern, die in einer Sekunde durchgescannt werden. Und das ist eine persönliche Assistentin, die mir dann genau sagt, was ich heute tun kann, in welcher Reihenfolge. Also es kann sehr gut sein, das ist eine Organisation, das ist das, was Sie im Outlook vielleicht schon auf dem Computer haben. Das macht dann eine Assistentin, die schreibt für Sie Briefe. Die nimmt Kontakt mit der Schule auf, um die Kinder einzuschulen und alle möglichen Geschichten, die Sie normalerweise selber machen müssten. Und das ist also eigentlich die Spitze der Entwicklung. Neuralink Corporation, die ist gegründet worden von Elon Musk, der auch eben Tesla gegründet hat und der sich sehr für das autonome Fahren auch einsetzt. Und der hat jetzt schon Brain-Machine-Interfaces, Gehirn-Implantate entwickelt, die Gehirnkapazität erweitern. Das ist eigentlich wie ein Hörgerät, ne? Sieht das aus, aber im Grunde genommen greift es in mein Gehirn ein und stellt dort Synapsen her, die ich selber durch mein Lernen, also durch meine Biografie, durch mein Lebensbild, durch das Bild meines Lebens nicht selber erzeugt habe, sondern die stellt dann Verbindungen her, die vielleicht normalerweise nur in einem Gehirn, das in China sozialisiert wurde, hergestellt würde. Zum Beispiel. So. Okay, bis hin, dass jetzt also hier die Leute ihre eigenen Persönlichkeiten, ihr eigenes Ebenbild schaffen. Moment. Das sind alles Roboter, die schon Menschen sehr ähnlich sind, kaum noch zu unterscheiden sind. Ich habe selber eine Präsentation in Frankfurt erlebt von einem norwegischen Professor, der ein Double neben sich sitzen hatte und sich mit ihm unterhalten hat. Und es war fast nicht zu erkennen. Es war unglaublich. Es ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Okay. So, Zwischenbilanz, Intelligenz, zwischen den Zeilen lesen, KI baut das Bild des Menschen nach, sammelt Daten, Verhaltensmuster, liest zwischen den Zeilen, menschliche Intelligenz wird durch nicht-biologische Intelligenz ergänzt, verändert, der Mensch verändert sein Wesen nach seinem eigenen Bild. Welcher Geist regiert das Bild? Wer ist der Sachverwalter? Wer ist der Geist des Fortschritts? Das ist die große Frage, vor der wir stehen. Und da die Zeit schon so fortgeschritten ist, muss ich Ihnen den dritten Teil meines Vortrags vorenthalten. Vielleicht machen wir das noch ein andermal, weil ich möchte Sie nicht weiter vom Essen abhalten. Oder können wir noch einen Moment weitermachen? Seid ihr interessiert? Ja, okay, aber im Schnelldurchgang. Ich habe auch die Mägen noch nicht knurren gehört. Also die geistliche Nahrung scheint noch zu funktionieren, oder? So, jetzt geht's weiter, ne? Also nach diesem Bild, wie können wir die KI biblisch deuten? So kann es uns passieren. Ne? Wir kommen in den Himmel und dachten, das wäre unser Ebenbild. Und dann begegnet uns Gott als Primat und sagt, warum musstet ihr euch eigentlich unbedingt weiterentwickeln? Und das ist tatsächlich jetzt eine ernsthafte Frage. Warum müssen wir uns als Menschen zu einem anderen Wesen entwickeln? Warum? Warum meinen wir, wir müssten anders sein, als wir sind? Sind es nur die Schmerzen? Ist es nur die Angst vor dem Tod? Und was wäre, wenn es keine Schmerzen gäbe und wenn wir biologisch ewig leben könnten? Welche Notwendigkeit erkennen wir, andere zu sein zu wollen, als die, die wir sind? Das hat eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die zusammenhängt mit unserem Begriff von Fortschritt. Was wir für Fortschritt halten. Überlegen Sie mal, was für Sie ein Fortschritt ist. Wenn ich meine Kinder zum Beispiel, wenn ich meinen Sohn aufgezogen habe oder wenn ich gesehen habe, wie meine Eltern mich aufgezogen haben und wie meine Großeltern meine Eltern erzogen haben, weiß ich aus den Beschreibungen heraus, dann hieß es immer, es soll euch mal besser gehen. Und dahinter verbirgt sich ein Fortschrittsbegriff. Was heißt denn besser gehen? Was hieß das für meine Großeltern? Mein Großvater hat 2 Weltkriege erlebt, ist 2-mal im Krieg gewesen, im ersten und im zweiten, war 2-mal in russischer Gefangenschaft. Und er sagte immer, ich möchte, dass es euch besser geht. Da konnte man das sehr gut nachvollziehen. Aber jetzt, heute, wenn ich mir überlege, mein Sohn lebt in Frieden, ich selber habe auch nie einen Krieg erlebt. Was heißt denn besser? Besser heißt, für mich als Junge, ich brauchte ein schnelleres Moped, ein schnelleres Handy, ein schnelleres Laptop. Das war für mich Fortschritt. Ich möchte mich schneller von A nach B bewegen. Also Fortschritt heißt eigentlich nicht, ich will ein guter Mensch werden, ich will wissen, was Liebe heißt, ich will wissen, was Leidenschaft ist, ich will wissen, was mich erfüllt, was Lebensfülle ist. Sondern wir haben einen Fortschrittsbegriff geschrieben in unserer Geschichte Westeuropas, der sehr stark an technischem Fortschritt orientiert war und an einem mechanistischen Weltbild. Und überlegen Sie mal, was das für Sie bedeutet. Wenn der Nachbar ein neues Auto hat, was schneller ist, was größer ist und so weiter, dann meint man, oh, jetzt muss ich auch eins haben. Oder wenn in der Schule, die haben alle Handys, muss ich auch eins haben. Ist das wirklich Fortschritt? Ist das wirklich Fortschritt? Ist das Fortschritt? Descartes, das ist das Menschenbild, das mechanistische Menschenbild, was sozusagen im 17., 18. Jahrhundert entstanden ist. Davor gab es das alles nicht. Da hat man nicht in den Kategorien gedacht. Da gab es auch nicht verschiedene Wahrheiten, sondern es gab nur eine Wahrheit. Zwischen Aristoteles und Hegel, also Aristoteles 300 vor Christus und Hegel 1832, 31 oder was, ist er, glaube ich, gestorben, in dieser ganzen Zeit gab es immer nur eine Wahrheit, haben die Menschen nur an eine Wahrheit geglaubt. Plato und Aristoteles haben versucht, sich gegenseitig darin herauszufordern, was die Wahrheit ist. Seit dem 17., 18. Jahrhundert gibt es ganz viele Wahrheiten. Je nach Kultur kann man alles denken. Und man hat sich nicht mehr an das Bewahren des Erbes der Menschheit, also von Mitmenschlichkeit und so weiter orientiert, sondern ab da hat man angefangen, den technischen Fortschritt anzubeten, aufgrund des mechanistischen Weltbildes und der Evolution. Man nennt das die sogenannte kopernikanische Revolution, die damals entstanden ist. Und ich gehe da jetzt drüber weg, ein bisschen Kant, Menschen sind keine Maschinen, organisierte Wesen, in denen die Natur sich selbst manifestiert. Also es sind so ein paar Denker gewesen. Der Mensch ist das best angepasste Tier auf Erden, hat der Charles Darwin gesagt. Das war die Evolutionstheorie. Und die Evolutionstheorie hat unser ganzes Menschenbild umgekehrt. Ab dann haben wir gedacht, wir sind Produkte des Zufalls. Bis dahin, also wie gesagt, über vor Christus bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts haben die Menschen an Mythen geglaubt. Also sie haben daran geglaubt, dass eine höhere Kraft hinter den Erscheinungen ist. Eine höhere Kraft, an welche man auch immer geglaubt hat. Also Heiden und Christen haben sich nicht darum unterschieden, dass die Heiden an nichts geglaubt haben. Die Heiden haben einfach nur an Naturgötter oder an etwas anderes geglaubt. Aber sie haben beide geglaubt. Jetzt auf einmal stürzt der Glaube zusammen durch die Naturwissenschaft. Jetzt ist der Glaube diffamiert, weil es nicht mehr heißt, ich glaube statt an Gott, an irgendeinen Naturgott, sondern wenn du an ein übersinnliches, nicht sichtbares Wesen glaubst, dann bist du dumm, dann bist du ein Spinner. Bevor ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich auch immer gedacht, die Christen sind alle Spinner. Die kommen nicht mit ihrem Leben klar und deswegen brauchen sie so einen Gott, der Liebe, an den sie glauben, damit sie mit ihrem Leben klarkommen. Aber eigentlich sind die unfähig zu existieren. Die sollen doch lieber im Kampf, im Überlebenskampf sich durchsetzen und an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Der Mensch ist sein Triebwesen, Freud. Also alles kommt durch die Sexualität und man muss sich vervielfältigen. Also die guten Gene müssen sich durchsetzen. Struggle of the survival, also Überlebenskampf, ne? Das ist das Weltbild, was damals entstanden ist. Und da schreibt C.S. Lewis, der christliche Literaturhistoriker, einen wunderschönen Satz dazu. Wir, die wir alle anderen Dinge personifiziert haben, stellen uns selbst als bloße Personifikation heraus. Der Mensch kommt an einen Nullpunkt. Das Subjekt ist leer wie das Objekt. Und dann schreibt er, mit dem Rauswurf Gottes haben wir das ganze Universum hinausgeworfen, uns selbst eingeschlossen. Großartig formuliert, oder? So, jetzt kommen wir wirklich in die Schlusskurve. Wir sind keine Maschinen, sondern wir sind das Werk Gottes. Wir kommen quasi zurück zum Anfang. Wir sind aus Gnade gerettet durch Glauben und nicht indem wir uns ein eigenes Bild über uns machen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Seine göttliche Intelligenz hat gute Taten für uns vorbereitet. Und diese guten Taten können wir vollbringen, indem wir den alten Menschen sterben lassen und den neuen Adam annehmen und den Heiligen Geist einladen in unser Leben. Der Heilige Geist durchdringt unsere menschliche, irdische Intelligenz und ernährt uns durch den Himmel, durch die himmlische Intelligenz, indem er uns das Ebenbild eines liebenden Gottes in Christus vorstellt. So wie Christus war, so sind wir geschaffen, zu seinem Ebenbild. Deswegen gibt es für mich eben nur einen sinnvollen Nutzen der KI, indem wir der KI das Wesen Jesu antrainieren und uns dann mit Hilfe der KI selbst in die Lage versetzen. Wir haben das nämlich verloren. Wir lesen zu wenig in der Bibel. Wir studieren zu wenig Gottes Willen. Und mir ist das eine Hilfe. Ich habe gelernt, durch die Hilfe von meinem Smartphone und durch Bibelserver mich besser in der Bibel zu orientieren. Mir ist es eine große Hilfe. Und wenn ich solche Vorträge vorbereite, das wäre undenkbar ohne die Hilfe, die mir von den vielen christlichen Servern zur Verfügung gestellt würde. Wo ich zum Beispiel in die hebräischen Urschriften reingehen kann und recherchieren kann, was die einzelnen Begriffe wirklich bedeuten und was Gott damit gemeint hat. Also mir die Fülle der göttlichen Liebe offenbart wird in ihrer Höhe und in ihrer Breite und in ihrer Tiefe. Jetzt gehen wir zum Schluss. Wir sind berufen zur Weisheit und zur Erkenntnis. Und Intelligenz ist die Fähigkeit, Wissen anzuwenden. Das Wissen, das Gott uns offenbart. Und das Gott in uns bereits eingebaut hat, indem er uns seinen Atem eingehaucht hat. Was aber durchbrochen wird durch die Sünde. was aber wieder aufgehoben wird durch die Hinwendung zu Christus. Wir sind berufen zu einer göttlichen Intelligenz, und zwar zu einer entwicklungsfördernden Gestaltung der Wechselbeziehung zwischen Umwelt, also zwischen Schöpfung und der Person und der Gemeinschaft, dem Leib Jesu. Den göttlichen Geist zu empfangen, zu verstehen und anzuwenden, zu erkennen und wesensgemäß in einen Zusammenhang zu bringen. Das Prinzip der Weltvernunft im Heiligen Geist, der Gesamtsinn der Wirklichkeit im Wesen Jesu Christi, dem Ebenbild des Menschen. Weisheit ist das, was entsteht, wenn das Absolute und Ewige im endlich vergänglichen Bewusstsein durchdringt und von dort aus Licht auf das Leben fällt. Das war der Durchgang. Welches Menschenbild leitet uns als Christen? Was verstehen wir unter Intelligenz? Was ist künstliche Intelligenz? Wie können wir sie biblisch deuten und dafür sorgen, dass Fortschritt den Menschen dient und wir die Erde und den Leib Christi, die Menschheit, die Gemeinschaft biblisch gestalten? Vielen Dank.